gestellt. Was denkt ihr? Leben wir in der Endzeit? Die gleiche Antwort. Jawohl. Alle wie aus einem Mund. Aber wenn wir das ausdrücken, was meinen wir eigentlich damit? Bei uns im Erzgebirge war voriges Wochenende eine Endzeitkonferenz mit Luther Gassmann und Ebert Zeuser und Wilfried Block. Eine Endzeitkonferenz. Und diese Woche flattert mir über Israel heute eine Information, die zwei bedeutungsvollsten Rabbis kommen in Jerusalem zusammen und fragen, wo bleibt der Messias? Meistens werden wir ja von der Macht der Tradition gesteuert und fragen auch gar nicht, ob ein solcher Begriff denn stimmt. Endzeit? Wir fragen, geht etwa die Zeit zu Ende? Was meinen wir eigentlich, wenn wir von der Endzeit reden? Wenn Christus wiederkommt, ist es das? Viele glauben das. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Weil es nach diesem Ereignis, wenn er wiederkommt, der Christus, nicht die Zeit zu Ende geht. Falsch. Falsch. Es wird dagegen noch viele Äonen geben. Und Äonen ist ein Zeitbegriff. Ungeheure Zeiträume, die wir gar nicht beschreiben können. Wir nehmen Begriffe in den Mund, denken nicht darüber nach. Reden von den Endzeitreden Jesu. Und vieles wird dabei falsch gedacht. Dieser Begriff Endzeit ist völlig fehl am Platz. Weil mit der sichtbaren Wiederkunft Christi auf dem Ölberg und dem Beginn des Tausendjahrreiches nicht die Zeit und auch nicht die Welt zu Ende geht und vollendet wird, sondern nur ein ganz bestimmter Äon, ein festgelegter Zeitabschnitt aufhört und abgeschlossen wird. Das ist ein großer Unterschied. Wie viele Irrtümer wären unter den Gläubigen gar nicht erst aufgekommen, wenn man hätte hier gerade gestanden. Wie ist das? Wenn mit der Wiederkunft Christi nicht die Welt zu Ende geht und auch nicht die Zeit aufhört, sondern nur ein Äon abgeschlossen wird, gibt es etwa dann davon noch mehrere? Natürlich, viele davon. Vor diesem, in dem wir heute leben, und viele nach diesem Äon, wenn er dann zu Ende geht. Seht einmal kurz vor der Himmelfahrt, bevor der Christus nach oben geholt wurde, sind die Jünger noch einmal beieinander, mit der Frage beschäftigt: Erklär uns das. Sie sind die letzten Augenblicke des Sohnes hier auf Erden. Wann wird das geschehen, wenn der Tempel auseinanderbricht und kein Stein mehr auf den anderen gelassen wird? Wann wird das sein? Was ist das Zeichen deiner erneuten Ankunft von oben nach unten? Und wann ist das Ende der Welt? Haben Sie so gefragt? Der Willi sagt nein. Aber in unserer Bibel steht das so. Das Ende der Welt. Haben die Jünger davon eine Antwort haben wollen, wenn die Welt zu Ende geht oder die Zeit aufhört? Nein, es steht hier nicht Welt. Das ist der Materiebegriff Kosmos. Sondern wann ist der Abschluss dieses gegenwärtigen Äons? Die Überschrift Gemeinde am Ende der Tage. Jede Generation hat diese Frage gestellt. Vor allem, wenn äußere Not, Bedrängnis, Krieg und Katastrophen die Menschen bedrohen, da wäre es doch eigentlich für die Gemeinde sehr angebracht, ein Wort zur Zeitsituation der gegenwärtigen Weltlage weiterzugeben. Denkt ihr ja alle so. Vor 80 Jahren, 90 Jahren, da hat ein Bruder in Deutschland eine Zeitschrift herausgegeben. Wort zur Zeit. Fritz Braun. Hat jemand mal was für so einen Mann gehört? Ja. Dankeschön. Wenigstens einer. Fritz Braun, ja. Der hat dann noch später das Heft Morgenland geschrieben. Bekannt? Dankeschön. Ja. Und dann gab es noch einen in Möttlingen. Der hat, nachdem Israel 1945 entstanden war, eine Zeitschrift herausgegeben. Und zwar hat er die judenchristliche Gemeinde gegründet, JCG, Abraham Poljak. Kennt jemand? Ja. Namen nach. Ich greife nur mal kurz zurück. Und der Abraham Poljak, der hat ja dann in seiner letzten Nummer seiner Zeitschrift, hat er reingeschrieben: Ich habe mich getäuscht. Ich habe diese jüdische Gemeinde zu früh angesetzt, weil man gedacht hatte, mit der Gründung Israels im Jahre 1948, bricht schon die Endzeit an. Er hat sich entschuldigt. Später wurde ja die Zeitschrift weitergeführt von Agnes Wallenstein und Albert Springer. Ich habe diese Zeitschriften alle gehabt. Aber keiner interessiert sich mehr, keiner hat noch einen Dick für das, was eigentlich in der Vergangenheit gelaufen ist. Alle auf dem Müllhaufen, alles weg, weil ich sonst zugedeckt werde. Tja, auch Ströder und Böhmerle haben in ihren Zeitschriften oft Stellung bezogen und sich sehr zur politischen Abwicklung und Situation in ihren Zeitschriften geäußert. Zum Beispiel auch zu dem Thema der Protokolle der Weisen zu Zion. Heinz Schumacher hat in Gnade und Herrlichkeit extra eine Spalte eingerichtet, die lautete Zeitgeschehen. Viele Gläubige und sehr, sehr, sehr fromme Leute sind der Meinung, dass Politik nicht in die Verkündigung gehört und jedes Informieren auf dem politischen Sektor Sünde ist. Da denke ich ganz anders. Hängt etwas mit der Entwicklung zusammen, weil wir uns 40 Jahre mit einer Ideologie auseinandersetzen mussten. Und da war uns die Politik nicht egal. Ja, zurzeit wird ja Europa und speziell Deutschland mit einer ungeheuren Flüchtlingswelle von Millionen und Asylanten Bewerbern überflutet. Für mich eine Völkerwanderung unvorstellbaren Ausmaßes. Und die versetzt ja viele in Ängste. Und wir fragen uns alle als Gläubige, wie weit sind wir eigentlich, wenn wir von Endzeit reden? Wie weit sind wir in der prophetischen Nacht? Das Lied ist doch vollständig verkehrt, auf dass die Nacht wird kommen. Wir leben ja schon lange in der Nacht. Deshalb hat Hans Schumacher das umgedichtet und hat den Liedvers gesagt, auf dass der Tag wird kommen. Wir warten noch nicht auf die Nacht, die schon längst hereingebrochen wird, sondern worauf warten wir? Auf den kommenden Tag, der Tag Jesu Christi. Das ist sein Tag. Das ist die Hinaufversammlung der Gläubigen zu sich hin. Die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag nahe herbeigekommen. War ja das eingangs gelesene Wort. Ja. Können wir noch fragen? Können wir uns noch persönlich hinterfragen? Ich frage sehr oft, ist das gewollt, was hier in Deutschland und Europa abläuft? Oder ist das gesteuert? Oder ist das ein Fluchgericht Gottes? Kann man eigentlich als Regierung alle Grenzen zur Sicherung eines Staates niederreißen und alle auf Erden, die verfolgt in Kriegsgebiete leben und alle, die ein besseres Leben wünschen, mit einem herzlichen Willkommensgruß einzuladen, zu uns zu kommen? Wie kann man einer solchen kaputten Völkerwelt den Einzug nach Deutschland zu kommen Tür und Tor öffnen? Mit einem großen Maul, dass wir das schaffen. Backen wir doch das an. Ich habe alles im Griff. Der Islam gehört zu Deutschland. Etwa auch die 100.000 Toten der IS-Terroristen und des gesamten Islams gehören die etwa auch zu uns. Entweder hat Gott unserer Regierung und der Opposition den Verstand entzogen. So wie es bei Hiob heißt, Jahwe entzieht den Häuptern der Nationen den Verstand. Oder sie sind alle fremdgesteuert. Das heißt, sie sind Agenten einer fremden Macht und eines Planes, der vorliegt, Europa mit Flüchtlingen zu bedecken und Deutschland fertig zu machen. Das sind ganz ungewohnte Sätze, die ihr hört. Weiß ich. Bei diesen wenigen Gedanken müssten wir eigentlich alle in Aufregung geraten. Aber eher hat man den Eindruck, dass die Leute völlig desinteressiert sind und alles über sich ergehen lassen. In jedem Fall gibt Gott den Weg frei zu einer Entwicklung, die einer Flutwelle, einer Überschwemmung und einer Lawine gleicht, alles unter sich zu begraben. Vielleicht erst dann, wenn hunderte Moscheen in Deutschland stehen, wird man aufwachen. Es hat den Anschein, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dass es bei dieser gesteuerten Entwicklung kein Zurück mehr gibt. Vor einigen Jahren war ich bei einem Freund in Kanada zu Besuch. Natürlich, geht nicht anders, haben wir uns da die Niagara-Fälle angeschaut. Und ehe man dorthin kommt, fährt man ja Kilometer lang diesen Fluss entlang. Und immer wieder sieht man ein großes Schild: Stopp, nicht weiter mit dem Boot. Und auf einmal eine ganz große Tafel: No Return. Von diesem Stück gibt es kein Zurück mehr. Der Sog und die Strömung und die Gesetzmäßigkeit zieht alles in den Abgrund. Das wäre das Gleiche, wie es in Römer 1 uns Paulus sagt. dreimal dahingegeben, dahingegeben. Kann Gott so etwas tun? Was denkt ihr? Wir denken an die Millionen umgebrachter Säuglinge im Mutterleib. Und dann denken wir auch an die Einführung und Akzeptanz der Homo- und Lesben-Ehe. Zuerst in Brüssel hat sich keiner drum geschert, dann in den Parlamenten und dann in den Kirchenstatuten. Die evangelische Kirche hat das mit ihren 22 Millionen Mitgliedern toll abgesegnet. Und ich frage euch, wo war der Aufschrei? Wo war der Aufschrei? Ganze zwei Pastoren haben sich dagegen gewehrt. Das war Theo Lehmann und Lutz Schäufler. Sie wurden beide fristlos aus ihrer Kirche entlassen. Das geistlich entwurzelte Herrnhut, wo ja die Losungen herkommen, mit weltweit über 1 Million Mitglieder segnet jetzt auch die Homos und die Lesbenpaare ab. Jetzt diskutiert die Freikirche oder die Freikirchen. Auch die Evangelische Allianz plagt sich damit ab. Dr. Diener, der Vorsitzende des Gnadauer Verbandes, und Barzani liefern sich in aller Öffentlichkeit eine erbärmliche Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, was da auf dieser Schiene denn abgeht. Die evangelisch-methodistische Kirche segnet sicherlich, ich bin hier kein Prophet, 2016 dieses Pamphlet auch mit ab. Eine Frage, sollen wir für Merkel und der Regierung beten? Da steht doch da. Auch wenn sie Gerichtsgefäße in Gottes Hand wären? Zum Beispiel den Islam in Europa und Deutschland zur Herrschaft zu importieren und hoffähig zu machen. Oder wenn zum Beispiel die EU im Auftrag der Palästinenser einen Warenboykott über Israel verhängt, dann vollziehen sie ja über sich selbst das Gericht und über ihre eigenen Völker herab. Sollen wir solche Entwicklungen, wie sie zurzeit in dieser Welt ablaufen, in unserer Bibel finden? Werden sie dort angezeigt? Und stehen wir wirklich am Ende der Tage? Das ist für mich eine ganz echte Frage. Und wir wissen ja, wie viele bedeutende Brüder gerechnet haben. Jedenfalls meine Generation. Und wie sie viele der Glaubenden den Boden unter die Füße weggezogen haben. Denn das Jahr 2000 wird die Gemeinde nicht erleben. Da sind wir alle schon beim Herrn. Wir schreiben 2016 und sind immer noch hier. Wie viele haben gerechnet? Wenn man einen Tag Nachrichten zusammenzählt, dann ist das Ergebnis so fürchterlich, als würden wir alle in einem Irrenhaus leben. Und da fragen wir, und wo ist Gott? Ja, ist keine leichte Antwort darauf. Wo ist Gott? Sitzt er irgendwo teilnahmslos und lässt den Ablauf und den Zusammenbruch der ganzen globalisierten Erdenwelt so vor sich herüberziehen? Mal sehen, was dann am Ende noch herauskommt. Viele meinen, wir könnten mit der Tagespresse die Bibel besser verstehen. Was hat man in den vergangenen Jahrzehnten da alles zu hören bekommen? Und dabei müssen wir aber wissen, dass in der Mehrzahl die Medien gleichgeschaltet sind und verdummen, relativieren, verfälschen und die ahnungslose und denkfaule Bevölkerung betrügen. Wer sich von dort informieren lässt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er zu zweifelhaften Ergebnissen gelangt und wir dann bitter enttäuscht sind. Ich nenne nur mal einen, bei dem man sich ein klein wenig informieren kann, dass es Ulf Kotte, die Bücher gekaufter Journalisten, jemand gelesen? Oder das wertvolle Buch, was jeder eigentlich gelesen haben sollte, Mekka, Deutschland, die stille Islamisierung. Viel, viel schlimmer kommt es und ist es gekommen, wie dieser Mann in seinen Büchern schreibt. Ja, nun finde ich, dass die turbulenten und die aufregenden Zeiten der Vergangenheit und Gegenwart nicht im Worte Gottes verankert sind. Nein, wir leben nicht in der Endzeit. Ich möchte das sehr deutlich betonen. In der Letztzeit schon. Letztzeit, aber nicht in der Endzeit. Weshalb nicht? Weil dieser Begriff Endzeit oder die Zeit des Endes klar und sehr eindeutig als eine festgelegte, eine bestimmte und begrenzte Zeit mit etwa 7 Jahren abläuft, festgeschrieben ist. Endzeit. Da spricht der Herr oft von Zeichen, die da laufen. Und sagt dabei, das ist noch nicht das Ende. Das Ende hat eine ganz klare, festgelegte Zeit. Ich bekomme die gerichtsvolle Zeit der Nationen, etwa die Kreuzzüge, der 30-jährige Krieg, die 2 Weltkriege mit 100 Millionen Toten, das Abschlachten von Hunderttausenden in Afrika und noch vieles, vieles mehr nicht in der Bibel unter. Wie ist das mit dem Hinweis? Immer die Frage im Hintergrund, leben wir am Ende der Tage? In der Endzeit nicht. Das wollen wir uns einprägen. Das Ende ist ganz genau festgelegt. 7 Jahre. Schwere Gerichte. Ja, wie ist das mit dem Hinweis? Da lesen wir von der Vollzahl der Nationen. Und dann, was wird dann sein? Wenn die eingegangen ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Wenn also der Letzte, so kennen wir das ja, jahrzehntelang schon, aufgespeichert, zur Gemeinde gelangt ist, kommt dann der Herr wieder? Stimmt denn eine solche Auslegung? Ihr merkt, ich hinterfrage vieles und auch mich selbst. Dinge, die Jahrzehnte schon bei mir fest sind, die muss ich hinterfragen. Und hier geht es um diesen Text, Vollzahl der Nationen. Erst einmal wissen wir nicht, wann das letzte Glied in den Christusleib hineingelangt, und zum anderen sind wir waren es noch nie, die Vollzahl der Nationen. Sondern was sind wir? Die Vollzahl und Vervollständigung des Christus. Das ist die Gemeinde, aber nicht der Nation. Wir sind seine Vervollständigung, da steht das Wort Pleroma, weil wir als Glieder den Christus als Haupt vervollständigen, das sind wir. Diese Textpassage in Römer 11, 25, das ist meine persönliche Meinung, ihr könnt da anders denken, wir müssen eben in der prophetischen Sichtweise uns auch einander ein Stück stehen lassen können. Meine Sicht ist, dass dieser Text nicht zur Gemeinde gehört. Römer 11, 25, die Vollzahl der Nationen. Auch wenn das jahrhundertelang angenommen wurde, Hier wird von der Vollzahl von Jahren geredet. Eine ganz bestimmte Zeit oder die Zeiten der Nationen, die einen Abschluss, ein Pleroma, eine Vervollständigung, eine Erfüllung haben werden. Die Nationen, über ihnen ist ein Zeitmaß festgelegt. Wenn das abgeschlossen ist, dann hat mit Gemeinde überhaupt nichts zu tun. Ich lese zur Hilfe Lukas 21, 24. Und Israel wird fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter allen Nationen. Wann war das? Im Jahr 70, mit der Zerstörung des Tempels. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Ich lese bewusst nicht Heiden, weil es irreführend ist. Heiden gibt es auch in Israel, wie Sand am Meer. Hier will der Heilige Geist sagen, im Gegensatz zu Israel, die Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Wie lange? Wie lange? Bis die Zeiten der Nationen ein Pleroma, einen Abschluss haben. Hier steht es doch da. Über die Völkerwelt hat Gott ein Zeitmaß gesetzt. Da können Sie alles ausprobieren und machen. Gott redet gar nicht rein. Alle Ideologien können ausprobiert werden. Er lässt die Völker und Nationen in ihren eigenen Wegen gehen. Bis die Zeiten erfüllt sein werden, dann ist das Gericht auch über das Volk Israel vorbei. Das Kriterium ist also der Ablauf und die Erfüllung der Zeiten der Nationen. Und das ist auch in Römer 11 gemeint, wo es nicht um Menschen, sondern um Jahre geht. Ein Hinweis können wir vielleicht mal, es wird schwer, sage ich. Es wird schwer, wenn wir jahrzehntelang in Denkstrukturen gedacht haben, das mal umzustellen. Die junge Generation ist eher dazu fähig. Das hängt mit den Strukturen zusammen. Das ist so tief eingraviert, dass kaum da nochmal eine andere Kurve geschrieben werden kann. Aber ich bin bereit, mit 80 und wenn es noch höher sein, bereit, mich korrigieren zu lassen, wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Schrift steht. Da pfeife ich auch auf alle Traditionen. Ein weiteres Argument aus Lukas 21. Wisst ihr, das sind doch die Endzeitreden Jesu. Was heißt Endzeit? Endzeit hatten wir gesagt, das ist 7 Jahre. Und die werden dort beschrieben in Matthäus 24, in Lukas 21 und Markus 13. Da wird diese Zeit beschrieben. Und die Gemeinde versucht vergebens immer wieder Dinge herüberzunehmen. Das ist doch jetzt unsere Zeit. Das passt doch jetzt für uns. Lassen wir uns doch nicht immer die klare Sicht nehmen. Lukas 21, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, wisst ihr, was ich dann mache? Da frage ich, welche Dinge? Welche Dinge? Man spricht von Zeichen der Zeit. Sonne und Mond, Bedrängnis, Ratlosigkeit auf Erden, die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Wenn ihr, können wir das noch bunt ausmalen? Wenn ihr das alles sehet, im Blickfeld bekommt, so erkennet, dass es nahe vor der Tür steht. Dann, was sollt ihr dann machen? Dann sollt ihr eure Häupter erheben, weil sich eure Erlösung naht. Verstehen wir? Die Vereinten Nationen sind völlig eins, dieses Judenvolk völlig auszurotten. Und in dieser Zeit hinein redet der Gott. Ihr werdet gehasst werden von allen Nationen. Geht doch nicht um die Christenheit oder die paar Gläubige, sondern dieses Volk wird gehasst werden. Etwas zur Auslegung? Erstens gehören wir als Gemeinde nicht zu dem ihr, wenn ihr das alles sehet. Und zweitens müssen wir fragen, was soll denn gesehen werden? Bedrängnis, Verfolgung, Jerusalem wird belagert, kein Stein mehr auf den anderen. Ihr als Israel-Nation werdet gehasst werden von allen Nationen. Falsche Propheten überhand nehmen, der Gesetzlosigkeit, die Verkündigung des kommenden Königreiches, die Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Deutschland hat keine heilige Stätten, auch wenn es 100.000 Kirchen gibt. Es gibt nur eine heilige Stätte, das ist der Tempel. An heiliger Stätte, Gräuel der Verwüstung. Große Zeichen und Wunder. Wer es in Judäa aufhält, soll nicht auf die Berge fliehen. Und wer auf dem Dach ist, soll sich keine Sachen aus dem Haus holen und. Hier geht es nicht darum, dass wir unsere Häupter emporheben, weil sich unsere Erlösung naht. Hier geht es einzig und allein um die Erwartung und Rettung und Erlösung Israels und mich der Gemeinde. Hätte man die Eingangsverse in den Endzeitreden Jesu etwas besser gelesen, dann wären uns solche falsche Vorstellungen erspart geblieben. Ich bin ja auch durch diese ganze falsche Denkweise und der verirrten Theologie gelaufen. Und was musste in den über 60 Jahren ablaufen, zurückgelassen werden, weil ich einfach nicht durchkam, was eigentlich sein Wort aussagen wollte. Bei uns, der Leibesgemeinde, da wird nichts Außergewöhnliches gesehen oder uns vor Augen geführt. Auch eben in dem genannten Kapitel Matthäus 24, 1 bis 3, berichtet ja der Matthäus von dem Gespräch Jesu mit seinen Jüngern, die das Prachtgebäude des Tempels vor Augen hatten. Das hat der Herr gesagt vor seinem Kreuz und vor seiner Auferstehung. Nicht nachher, sondern vorher schon. Er antwortete und sprach: Seht ihr nicht dieses alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf den anderen gelassen, der nicht abgebrochen wird. Als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger, ist doch ganz normal, dass sie mit ihm nochmal reden, ins Gespräch kommen, sag uns doch mal, wie wird es dann werden, wenn du wiederkommst als Messias? Die hatten doch keine Ahnung von dem, was eigentlich passieren sollte, dass sie nämlich hinweggestreut werden. Und Gott sich gläubig aus den Nationen holt. Nein, was haben sie gefragt? Wirst du für uns Israel das Königreich wieder aufbauen? Das war ihre Vorstellung. Von wegen Nationen missionieren, die hatten eine ganz andere Vorstellung. Sie saßen dort und seine Jünger besonders zu ihm gewandt sprachen, sage uns, wann wird dies sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Und, jetzt lesen wir es richtig, und der Abschluss dieses gegenwärtigen Äons. Da endet nicht die Welt und auch nicht die Zeit. Wann wird das sein? Es geht hier nicht, wenn er wiederkommt, um die Weltvollendung, sondern nur um den Abschluss eines Äones, einer ganz bestimmten Zeitepoche. Aber das hat die Theologie noch nicht gekümmert. Und die 100.000 Leser der Bibel und Hörer des Evangeliums auch nicht. Eine gottgewollte Schriftteilung gibt es kaum noch. Sagt das mit ganz bewegten Herzen, weder in den Gemeinden noch unter den Verkündigern. Wir sind noch bei der Frage, ob es Schriftzeugnisse gibt, die uns auf die heutige heißgeschichtliche Stunde hinweisen. Und ist die Überschwemmung und die Überschwemmung der Flüchtlingsmassen überhaupt etwas Ernstzunehmendes und in der Bibel verankertes Zeichen des Endes. Haben wir nicht daran gedacht, das sind Zeichen des Endes, sind wir ganz, ganz schnell fertig. Einige meinen, dass das aufgewühlte und brausende Völkermeer ja uns das Ende anzeigt. Da müssen wir antworten. Was müssen wir antworten? Dass diese Phänomene schon immer gegeben hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das Volk Israel. Das zurückgekehrte Volk Israel, und zwar in das Land der Väter, ist ein sichtbares Zeichen der Letztzeit am Ende der Tage, aber ist nicht Endzeit. Aber bitte, dieses Volk existiert schon 67 Jahre, fast eine Generation, aber weltveränderndes, an alle Nationen ergehendes Gericht und Heil ist noch nicht in Aussicht. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Gläubigen, die den übermäßigen Flüchtlingsstrom in der heutigen Zeit mit dem Alten Testament beantworten suchen. Auch Gleiches zu tun. Was Israel tat und was über die Fremdlinge geschrieben steht. Aber da wurden ja auch die Männer dann alle beschnitten. Davon kann heute überhaupt keine Rede sein. Überströmende Flut. Ja, überströmende Flut. Da gibt's doch ein Wort. Da gibt's doch ein Wort. Im Alten Testament. Zum Beispiel, füge ich jetzt nur ein, muss aber einfügen, der Daniel war ja in Babylon in der Gefangenschaft und hat den Jeremia gelesen. Und der Jeremia sagt, genau 70 Jahre werde ich in Babel sein und dann könnt ihr wieder nach Haus. Und da hat er ja gebetet. Er hat gebetet. Und keine Antwort bekommen, wissen wir ja. Beten monatelang, manchmal Jahre. Alles verschlossen. Aber nach 21 Tagen klingelt's. Da bekommt er Besuch. Der Engel Gabriel sagt ihm ganz klar, er entschuldigt sich nicht, aber er sagt, wie es zugegangen ist. Ich konnte nicht durchkommen. Ich konnte nicht durchkommen. Zu dir nach Babel. Weil die Fürstlichkeiten und Gewalten dieses Völkerstammes mich gehindert haben. Wissen wir, was da oben eigentlich los ist? Von wegen. Diese Kosmokratoren haben den Gabriel nicht durchkommen lassen. Da hat er auch schon Unterstützung geholt bei dem Michael. Der oberste Stratege, der ist zur Hilfe gekommen und dann wurde Platz gemacht. Und dann hat der Gabriel ihm das erklärt. Aber er sagt gleichzeitig, wenn ich nach oben zurückgehe, wird das gleiche Theater passieren. Jedenfalls sagt er, 70 Jahre? Nein, 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 70 Jahre viel zu wenig. 70 mal 7, 490 Jahre, so lange müsst ihr warten, bis das Heiligtum wieder geheiligt und Israel wieder in Frieden leben kann. So, und dann bekommt er ja die Vision, dass diese 490 Jahre, die 70 mal 7 Jahre, nicht in Gruhe ablaufen. Nein, die bekommen eine Unterbrechung. Zwischen der 69. und der 70. Da wird auf einmal diese Zeit unterbrochen. Da wird was hineingeschoben. Und da steht ganz genau da. In der 69. Jahrwoche kommt der Messias und wird ausgerottet werden. Im Jahr 30. Im Jahr 30. Gut zuhören. Und bis zum Ende. Bis zum Ende. Wir sind noch nicht beim Ende, Roland. Noch einmal. Bis zum Ende. Das Ende kommt an. Wird sein Krieg, Verwüstung und Festbeschlossenes. Diese Beschreibung, die Daniel gibt, läuft vom Jahre 30 bis heute. Und da sind die ganzen Völkergerichte mit drin. Krieg, Festbeschlossenes und Verwüstung. Ist nicht aufgehoben, läuft heute. Und dann kommt ein Eingriff und sagt, das Ende aber, erst ging es bis zum Ende, das Ende aber wird sein, Was wird es sein? Die überströmende Flut. Nicht mit Wasser und Flüchtlingsheeren, sondern mit vermaterialisierten Dämonenheere, die von oben nach unten kommen. Woher wissen wir denn das? Offenbarung 12, da wird das gesamte Finsternispotenzial, die gesamten Energien der Finsternis, die werden heruntergedrückt und die kommen nicht mit Hörnern und Schwefelgestank, sondern sie kommen vermaterialisiert. Und man muss sich mal überlegen, das klügste Haus, was wir in Deutschland, auf der Welt haben, das klügste Haus, das ist der Steve Hawkins, der in diesem Stuhl sitzt und nur mit Sachen schreiben kann. Das klügste Haus. Der hat sein ganzes Vermögen investiert. Und der reichste Mann dieser Welt, wer ist das? Bill Gates. Milliarden stellen sie zur Verfügung, um den Beweis zu erbringen, wir sind nicht die Einzigen. Das Weltall ist bewohnt. Kosmokratoren, das wissen wir schon lange. Da brauchen wir keinen Fünfer auszugeben. Das wissen wir von der Schrift her, dass wir nicht die Einzigen. Menschen sind wir, aber keine Lebewesen. Das sind hier Intelligenzen von ungeheurem Format. Und diese Finsternismacht, die kommt ja runter. Eine überströmende Flut. Das ist das Ende in den 7 Jahren. Verwechseln wir das nicht. Und reden wir nicht so leicht von Endzeit, liebe Geschwister. Die sieht ganz, ganz anders aus. Die Schatten jener Endzeit, die ragen herein. Die Schatten. Haben wir das mitgekriegt? Cebit, wo man den Chip zwischen Finger, Zeigefinger und Daumen hineinschiebt. Und dann kann man mit diesen, hier, da kann man das Garagentor, die Haustür öffnen, überall, da kannst du überall einkaufen. Aber ohne Ding nicht. Werden wir erinnert, wie weit prophetisch die Bibel sagt, an jenem Tage, da wirst du weder kaufen bei Lidl noch bei Aldi was bekommen, es sei denn, hast diesen Chip hier drin oder irgendwo. Das sind Schatten, alles Schatten. Das ist ein Thema, wahrscheinlich das nächste Mal. Die Schatten der kommenden letzten Tage. Ich muss, ja, ist gut, dass ich ein Konzept habe. Im zweiten Brief des Timotheus, ja, kurz nochmal das eingangs gelesene Wort, da wir nun die Zeit erkennen, dass die Stunde da ist, da steht nicht Chronos Zeit, da steht Kairos. Das ist ein Zeiteinschnitt, ein ganz schmaler Zeiteinschnitt, gilt es zu kennen, zu erkennen. Ihr sollt das erkennen, dass die Stunde, nicht 24 Stunden, das hat einen größeren Radius, da ist, aufzustehen vom Schlaf. Das würde bedeuten, dass die Generation, die in dieser Letztzeit lebt, tiefgründig im Schlafzustand liegt. Aufzustehen vom Schlaf. Die Nacht der Weltgeschichte ist weit vorgeschritten und der kommende Tag Jesu Christi nahe gekommen. Aber das Wort kann mir auch keine Antwort geben, dass die Entrückung morgen früh passiert. Die kommt mit Sicherheit nicht morgen früh. Ich werde es euch dann noch erklären. Ja, oder der andere Text, das heißt, es muss in unser Bewusstsein rein. Es ist ein Jammer, dass die jungen Leute sich mit so viel falschen Informationen füllen und das Bewusstsein völlig fast ruinieren. Mit der Überflutung dieser Informationen werden die Hirne total durcheinander gedreht. Wenn Paulus sagt, ich will, dass ihr wisset, das heißt, dass es uns ins Bewusstsein hineingeht und vom Bewusstsein auch ins Unterbewusstsein dann. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere, turbulente, gefährliche, schlimme, gräuliche Zeiten Kairoi sein werden. Also wie diese Zeitabschnitte aussehen und gefüllt sind, das beschreibt der Paulus dann anschließend. Eigensinnig, geldliebend, verräterisch. Also das ist die Präge der Letztzeit. Aber keinerlei Hinweis, ob denn die Erdrückung morgen und übermorgen passieren kann. Wir reden immer so leicht, der Herr kommt. Es kann ja gar nicht anders angehen. Wisst ihr, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann denke ich über die Aussagen der Bibel nach. Und da laufen bei mir ja manchmal ganze Predigten ab und ich hätte gern die Möglichkeit, dass das, was da abläuft, eben auch hier oben mit der Hebel gespeichert würde. Aber es geht nicht. Früh ist nicht mehr viel da. Manchmal mache ich mir auch die Mühe und schreibe mir manche Gedanken. Ich habe nicht einen Stift, da kann ich drauf trinken, kommt Licht. Ich muss nicht meine Frau wecken, wegen der Lampe, sondern ich kann die Wörter aufschreiben, dass ich früh habe. Das ist also auch manchmal wichtig. So, also für mich persönlich gibt es nur eine einzige Stelle, die uns einen Hinweis gibt. Es ist soweit. Wir haben das letzte Mal schon ein klein wenig den Gedanken nachgehangen. Und ich will ihn versuchen, noch einmal deutlich zu machen. Also, diese Antwort, dass die Entrückung der Gemeinde nahe bevorsteht, in greifbar näher gerückt ist, ist für mich der Satz, die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Und da müssen wir uns ja fragen, also wenn wir diesen Satz lesen, dann zwingt doch, was will denn dieser Satz aussagen? Was verstehen wir denn darunter? Wenn ihr den Text anders versteht, ich habe da keine Schwierigkeiten, versteht ihr? Wir müssen nicht alle gleich strukturiert werden. Es muss möglich sein, dass ein Bruder mal einen anderen Gedanken prägt. Also ich werde euren Widerspruch gefasst ertragen. So. Also ich sehe ihn so und will versuchen, euch den Text etwas verständlich zu machen. Zuerst müssen wir klären, wer die Toten in Christus sind. Es handelt sich in jedem Fall nicht um die Christenheit, das Gros der Christenheit, sondern um Glieder des Christusleibes. Ja, der Mensch besteht ja, aus was besteht der Mensch? Aus Geist, Seele und Leib. Und durch das Evangelium und durch den Glauben heißt ja das vertrauensvolle Einswerden mit diesem verkündigten Evangelium, das ist es ja, zeugt dann der Heilige Geist durch das Wort der Wahrheit. Wahrheit, Wort, ich bin das Wort, die Wahrheit. Durch dieses bezeugte Evangelium zeugt der Heilige Geist mit unserem Geist, nicht mit der Seele und auch nicht mit dem Körper. Gottes Leben in uns hinein, seine Schöpfung. Das heißt, mit unserem Geist, mit unserem Ja, mit unserem Einverständnis, mit unserer Hingabe an ihn, wie das in einer Ehe eben ist, wird in dieser Verbindung, in diesem Einswerden göttliches Leben in uns hineingezeugt. So kommt der Geist Gottes und der Christus und das Leben Gottes in uns hinein. Ich sage es nochmal, das tut er nicht mit unserem Körper und auch nicht mit unserer Seele. Die Seele wird ja nun durch die Innewohnung einer neuen Wirklichkeit, das ist göttliche Natur, das ist ein göttliches Gen, eine göttliche Substanz. Deshalb tragen Menschen, die Leben aus Gott haben, zwei Naturen, muss man wissen. Durch die Innewohnung des Christus, ja. Wird nun die Seele von dem Körper, wo sie von Haus aus drangebunden ist, losgelöst und lernt nach droben zu sinnen. Das Gebiet Sinnen ist ein Akt der Seele. Sie lernt umzudenken. Die Seele ist von Haus aus nur auf sich selbst gerichtet. Nur auf das, was sichtbar ist, zählt, glitzernd und etwas bringt, das ist Seele. Das ist Körper. Und mit dem Körper versucht sie dann, die Erfüllung zu bekommen. Wenn aber der Geist Gottes, die Wirklichkeit in einen Menschen hineinkommt, dann ist das die Arbeit des Heiligen Geistes, die Seele vom Körper zu lösen. Und dann kann also eine Seele auch mal Schmerz überbrücken. Braucht nicht immer zu heulen und zu klagen und anderen mitzuteilen, wie schauderhaft es mir geht. Sie lernt nach droben zu sinnen, sie lernt umzudenken, sich nach dem Göttlichen und Bleibenden auszustrecken und ausrichten zu lassen. Was sagt Paulus? Wenn das stimmt, kann sich jeder prüfen. Kann sich jeder prüfen. Ein Kriterium. Wenn das stimmt, dass du mit Christus auferweckt bist, ist die Seele Auferweckung. Die Lebendigmachung ist der Geist und das Auferstehen ist der Körper. Wenn du nun mit dem Christus auferweckt bist, der Seele, was beginnt da? Zu suchen und zu sinnen nach dem, was droben ist. Macht das deine Seele? Ja, ja. Also, wenn ein Mensch neu zum Glauben kommt, dann ist er sehr beschwingt, dann macht er das, aber dann kommt die Mühsal und die Bedrängnis und dann hängt die Seele die Zunge raus. So. Und das ist also sehr wichtig, dass die Seele eine Veränderung und eine Verwandlung erfährt. Sich nicht mehr mit der Welt, dem Zeitlichen, sondern dem Ewigen, dem Unzerstörbaren, erfüllen und prägen zu lassen. Das ist aber gegen ihre Natur, muss ich sagen. Und das ist ein ungeheurer Kampf. Und der Heilige Geist hat die größte Schwierigkeit, das Gebiet unserer Seele göttlich zu machen, geistlich zu machen, nach oben zu lenken, nicht mehr auf die Dinge dieser Erde. So steht's da. Da hat er zu tun. Also mit mir jedenfalls und mit euch auch, weiß ich. Ihr seid genau aus dem faulen Holz geschnitzt wie ich. Das heißt also, die ganze Persönlichkeit wird durch die Innewohnung des Christus betroffen. Wandelt würdig des Evangeliums, des Christus. Auf das, sei es, dass ich komme oder euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr fest stehet in einem Geiste und in einer Seele mitkämpft für die Banden des Evangeliums. Merken wir? Wo unsere Seele dann hängt, ach, heute Abend ist Bibelstunde, ich bin so müde. Die Seele ist immer müde. Die will immer schlafen, die will immer getätschelt sein. Ja, dass ich nicht nur im Geiste vorlocke. Manche Geschwister sagen bei der Verkündigung, ja, wir haben es nur mit dem Geiste. Nur mit dem Geiste. Von wegen, sage ich, im Geiste. Auch die Seele ist mit dabei. Und wenn es sein kann, dass, wenn unser Körper gesund ist, dann bringe ich also nicht nur den Geist und die Seele mit nach Berlin, sondern auch meinen Körper. Versteht ihr doch? Selbstverständlich bin ich auch im Geiste unter euch manchmal, früh, wenn ihr Versammlung habt. Und mit großer Sehnsucht. Aber es ist schön, wenn wir alle Sachen dabei haben. Und ich freue mich ganz sehr über euch und euch in die Angesicht, in die Augen zu schauen. Dass ihr mitkämpft, in einer Seele gleich geseelt zu sein. Identisch, so. Ich muss das vorausstellen, sonst ist das andere nicht möglich zu verstehen. Gleich geseelt im Glauben des Evangeliums. Bei dem Sterben, was passiert denn da? Ja, das ist die große Frage. Ich habe gesagt, ihr könnt anders denken. Bei dem Sterben geht beides zu Christus. Bei dem Sterben geht beides zu Christus. Wir, das heißt mit unserer ganzen Persönlichkeit, mit unserem Bewusstsein, sind des Christus im Bewusstsein. Und wir bleiben es auch wenn der Körper tot in der Erde liegt. Paulus bezeugt, wir werden mit ihm zusammen sein. Das Wort SYN, die engste Verbindung, und das mit Bewusstsein. Und es ist eigentlich egal, ob hier oder drüben. Hier oder drüben, was wird da passieren? Ja, wir werden ihm wohlgefallen. Das ist nur mit Bewusstsein möglich. Geht gar nicht anders. Der Leib wird in die Erde gelegt und verwest und löst sich in Moleküle und Atome auf. Wenn Christus als Haupt aus dem Himmel herabkommt, nicht auf die Erde, und deshalb sollten wir nicht von Wiederkunft reden, die gibt es bei der Gemeinde nicht. War er schon mal hier? Unten im Nahen Osten, da war er. Und er kommt auch wieder. Bei der Gemeinde ist das etwas anders. Er kommt nicht auf die Erde. Und die Weltbevölkerung bekommt nicht viel oder gar nichts davon mit, was da passiert. Wenn das Christushaupt aus dem Himmel herabkommt, um alle seine Glieder nach oben zu holen, dann lesen wir, dass er, die zuvor im Herrn Entschlafenen mit sich bringt. Also, ihr könnt mir schon glauben, ich habe 50 Jahre oder noch länger an diesem Vers gearbeitet. Nicht ganz einfach. Ja, also die im Herrn Entschlafen, die bringt er mit. Und wie das ist, wenn ich so einen Satz denke, müssen wir ja fragen, was bringt er denn da mit? Müssen wir ja fragen. Nicht nur einen Satz lesen. Ja, bringt er die im Herrn Entschlafen mit? Was bringt er denn mit? Was bringt er mit? Ja, was er mitbringt, das ist den Geist und die Seele. Die bringt er mit. Die waren ja zuvor bei ihm. Denn dieses sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, sollten wir die Generation sein, die jüngere Generation in jedem Fall, aber wir, damit ist doch auch egal. Wenn wir leben, was passiert da? Dann leben wir dem Herrn. Und wenn wir sterben, was passiert da? Da sterben wir dem Herrn. Da sagt Paulus, Quintessenz, ist egal, ob wir leben oder sterben. Schön. Wir gehören zu ihm. Wir sind sein Inventarium, sein Eigentum. Gehören zu ihm. Also, die Lebenden übrig bleiben, werden bis zur Ankunft des Herrn aus dem Himmel in der Luft den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen oder sie überholen. Also es gibt hier eine Zeitbeschreibung oder ein Zeitablauf, wo dieses Geschehen der Entrückung beschrieben wird und abläuft. Vers 16, denn der Herr selbst, das macht er nicht mit einem Engel und es macht doch nicht der Vater, sondern er selbst macht das. Er als Haupt kommt herab, nicht auf die Erde, sondern bleibt in der Luft, in den Lufthimmeln. Er selbst wird mit gebietendem Zuruf und mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Das sind alles Kennzeichen, nicht für uns, sondern für die Toten in Christus. Haben wir immer gedacht, ne? Wir hören die Posaune. Wir werden keine Posaune hören. Auch nicht die Stimme eines Erzengels. Die drei Zeichen sind für die Toten in Christus. Die werden zuerst auferstehen. So steht es da. Drei ganz große Kennzeichen. Und die Toten werden durch die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes aufstehen. Und das zuerst. Dieser Vers 16 gehört allein den Toten in Christus, nicht den Übriggebliebenen. ist schon viel heute Abend, ich weiß schon, aber wenn wir eine Generation sind und mal die Frage Gut. Was steht denn bei den Toten in Christo auf? Wieder eine Frage. Was steht denn bei den Toten in Christo auf? Ihre verweslichen Körper. Alle Moleküle und Atome werden wieder zusammengerufen. Das Verwesliche muss anziehen. Was denn? Die Unverweslichkeit. Und das sterblich Aufgelöste muss zwingend anziehen die Unsterblichkeit. Jetzt frage ich wieder, was ist denn die Unsterblichkeit und die Unverweslichkeit? Was ist es denn? Die Herrlichkeit? Nein. Das ist das, was er mitbringt. Geist, Seele. Geist, Seele. Muss anziehen die Unsterblichkeit. Das ist also der Geist und die Seele, die der Herr mitbringt oder mit sich führt, als die im Herrn Entschlafenen. Das sind zwei verschiedene Aussagen. Die Toten in Christo, Tod, Entschlafen, Toten in Christo stehen auf, Leib und das andere, Seele und Leib, bringt der Herr mit. Also das gibt dann eine Zusammenfügung mit einer Leiblichkeit, vielleicht ähnlich des Leibes unseres Herrn nach seiner Auferstehung. Weiß ich nicht. Diese Gedanken müssen wir erst einmal denken und abspeichern. Und nun lesen wir weiter und damit schließe ich. Zuerst die Toten in Christo. Die bekommen also durch das, was der Herr mitbringt, eine Leiblichkeit. Zuerst die Toten in Christo, dann, was passiert dann? Das sind zwei Zeitbegriffe, zuerst und dann. Was passiert dann? Oder danach werden wir, die Lebenden, die übrig gebliebenen, zugleich mit ihnen, die vorher in Christo auferstanden, entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft, nicht in die Himmel. Unser erster Aufenthaltsort sind die Lufthimmel, nicht das Zentrum des Vaterhauses, sondern die Lufthimmel, in die Luft. Und werden so alle Zeit und für immer mit ihm, dem Herrn und Haupt, zusammen sein. Es wäre denkbar und möglich, dass zwischen dem zuerst und dem danach eine Zeitspanne von etwa 3 oder 40 Tagen oder auch mehr sich zeigen würde, wo die Toten in Christo den übrig gebliebenen sich zeigen und sie informieren können, es ist soweit. Können wir den Gedanken überhaupt mal denken? Wir waren vor 14 Tagen, waren wir im Bad Salzuflen, da waren zwei Schwestern. Die eine 99,5, also noch ein paar Monate, 100. So, und die andere 95. Ich sagte, meine liebe Annemarie, hilf mir mal. Meine liebe Hilde, nach menschlichem Maß wirst du eher gehen als ich. Und du wirst auch dann als Erste vorerst diese Kraft der Auferstehung erleben. Und dann habe ich eine Bitte, dann vergiss mich bitte nicht. Ja, also das wollte ich nur sagen. Was aber gleichzeitig, bitte nicht verwechseln, was gleichzeitig, das heißt in einem Bruchteil der Zeit in einem Augenzwinkern in Atomo geschehen wird, ist, dass beide, die Toten in Christo, in der Verbindung mit Geist und Seele und die noch übrig gebliebenen, zu gleicher Zeit zu Christus im Haupt entrückt und verwandelt werden. Die Verwandlung findet gleichzeitig statt, von denen, die vorher und denen, die übrig geblieben sind. In einem Nu werden und müssen wir verwandelt werden. In das Gleichbild der Herrlichkeit des Christus. Ich sage euch ein Geheimnis. 1. Korinther 15, wir werden nicht alle entschlafen. Liebe Geschwister, das ist doch, das ist ein Evangelium. Da kriegen manche einen Angstanfall. Es kann doch nichts Besseres geben, liebe Geschwister. den Wohnort, uns das Zuhause einzuwechseln mit einer Wirklichkeit, die wir nicht vorstellen können. Ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, das heißt also sterben. Wir werden aber alle, betrifft Leibesglieder, verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick. Unverweslich und verwandelt zu ihm hin. Gemeinde am Ende der Tage. Ich weiß, ich bin nicht fertig, aber ich muss aufhalten jetzt, weil ich euch noch Kostbares mitteilen wollte, aber es geht nicht. Für mich ist dieser Text in 1. Korinther, in 1. Thessalonicher 4,18 das einzig und klarste Zeichen für die Entrückung und die Hinaufversammlung aller Christusglieder zu ihrem Haupte. Und darüber haben wir heute Abend ein klein wenig uns Gedanken gemacht. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns auch in dieser Runde hast beieinander sein lassen. Und es trifft uns manchmal so tief und derb, dass wir erst einmal tief atmen und Luft holen müssen, was dein Wort zu sagen hat und was es meint. Wir sind oft so überdeckt und überlagert von falschen Vorstellungen und Traditionen. Da bitten wir dich, dass du in uns hinein leuchtest, das Licht deines Evangeliums, die Herrlichkeit deines Christus und uns aufhebst, uns auch fähig machst, biblische Gedanken zu denken und als Lichtglanz im Alltag unser Leben durchleuchten zu lassen. Wir danken dir für dieses Vermächtnis dieses wunderbaren Evangeliums, dass wir eine ungeheure große Erwartung und Zukunft haben in deinem Christus. Und deshalb dürfen wir auch Hoffnung haben für eine solche hoffnungslose und verwirrte Welt, weil du auch ihrer Hoffnung bist und stillen wirst. Du nimmst uns heraus und machst uns zu Erstlingen dieses wunderbaren Heilsprogramms. Schenke, dass unser Herz von deinen Gedanken und Absichten überläuft, dass wir, ob wir nachts oder tagsüber daran erinnert werden, immer wieder ein Tank und ein Wort des Preises und Anbetung dir bringen. Und jetzt bitten wir dich, dass du uns auf dem Weg nach Hause begleitest. Das ist alles eine Strapaz, wir wissen es, und dass du uns behütest und uns eine erquickende Nacht unter deinem Gottesfrieden schenkst. Amen.